ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 देशु
यज्ञेषु
यज्ञेषु
तमसु
तमसु
शैव
शैवेषु
पुण्या
फलं
फलं
अधिष्ठं
अधिष्ठं
अजेति
अजेति
तत्
सर्वं
सर्वं
इदं
विदित्वा योगी
फलं
स्थानं
स्थानं
उपैति
उपैति
चार्यं
चार्यं
वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव
वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव
फलेषु यत्पुण्यफलं प्रतिष्ठं
फलेषु यत्पुण्यफलं प्रतिष्ठं
अजेति तत्सर्वम् इदं विदित्वा
अजेति तत्सर्वमिदं विदित्वा
यो हि परं स्थानमुपैति चार्यं
यो हि परं स्थानमुपैति चार्यं
वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव
अनेषु
यत्पुण्यफलं प्रतिष्ठम् आयेति तत्सर्वम् इदं विदित्वा
योगि
परं स्थानमुपैति चार्यं
योगि परं स्थानमुपैति चार्यं
वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव
अनेषु
यत्पुण्यफलं प्रतिष्ठम् आयेति तत्सर्वम् इदं विदित्वा योगि परं स्थानमुपैति चार्यं
योगि परं स्थानमुपैति चार्यं
Vedeshu yagyeshu tapasu chayva
Vedeshu yagyeshu tapasu chayva
Kaleshu yakpunya palam pradishtam
Kaleshu yakpunya palam pradishtam
Adyeti tatsaram idam viditva
Adyeti tatsaram idam viditva
Yogi param sthanam upaiti charyam
Yogi param sthanam upaiti charyam
Videshu yagneshu tapasu chayva
Videshu yagneshu tapasu chayva
Kaneshu yatpunya phalam pratishtam
Kaneshu yatpunya phalam pratishtam
Adyeti tat sarvam idam viditva
Adyeti tat sarvam idam viditva
Yogi param sthanam upaiti charyam
Yogi param sthanam upaiti charyam
Adesho yat punya balam pratishtam
Anejshana kunyakam pradishtam.
Adyeti
tat sarvam idam viditva.
Yogi param sthanam upaiti
charyam.
Im Studium der Veden.
Yajyeshu, Yajyeshu,
in der Ausführung von Yajyas, Opfern, Tabashu, im Auferlegen verschiedener Arten von Entsagung, Cha, auch, Eva, gewiss, Daneshu, beim Geben von Spenden, Yad,
das, was.
Punya Palam,
Ergebnis auf fromme Tätigkeiten.
Patishtam, hingewiesen. Adyeti, übertrifft. Tatsalavan, dies alles. Idam, dies. Viditva, wissend, Yogi, der Gottgeweihte, Param, Höchstes, Sthanam,
Reich,
Upaiti,
erreicht,
Cha, auch, Adyam,
ursprünglich,
Übersetzung, jemand, der sich dem Pfad des himmelvollen Dienstes zuwendet, ist nicht der Ergebnisse beraubt, die man erhält, wenn man die Veden studiert, Opfer darbringt, sich strenge Entsagung auferlegt, Spenden gibt oder philosophischen und fruchtbringenden Tätigkeiten nachgeht. Einfach dadurch, dass er hingebungsvollen Dienst ausführt, erreicht er dies alles und am Ende gelangt er in das höchste ewige Reich. Erläuterung von Schöpfung. Dieser Vers ist die Zusammenfassung des 7. und 8. Kapitels, in denen insbesondere Krishna-Bewusstsein und hingebungsvoller Dienst behandelt werden. Man muss die Veden unter der Anleitung eines spirituellen Meisters studieren und sich viele Arten der Entsagung und Buße auferlegen, während man unter seiner Obhut lebt. Ein Brahmachari muss im Hause des spirituellen Meisters wie ein Diener leben und er muss von Tür zu Tür gehen und Almosen betteln und sie dem spirituellen Meister bringen. Er nimmt nur auf Geheiß seines spirituellen Meisters Essen zu sich. Und wenn es der Meister einmal versäumt, den Schüler zum Essen zu rufen, so fastet dieser. Dies sind einige der vedischen Prinzipien für das Brahmacharya-Leben. Wenn der Schüler unter der Anleitung des Meisters vom 5. bis zum 20. Lebensjahr die Veden studiert, kann er einen vollkommenen Charakter entwickeln. Das Studium der Veden ist nicht für die Mußestunden von Lehnstuhl-Spekulanten bestimmt, sondern für die Bildung des Charakters. Nach dieser Schulung ist es dem Brahmachari erlaubt, zu heiraten und ein Leben als Haushälter zu führen. Als Haushälter muss er viele Opfer ausführen, um nach weiterer Erleuchtung zu streben. Ebenso muss er Spenden geben, indem er sich nach dem Land, der Zeit und dem Empfänger richtet und zwischen Spenden in Tugend, in Leidenschaft und in Unwissenheit unterscheidet, wie es in der Bhagavad Gita beschrieben wird. Wenn er sich vom Haushälterleben zurückzieht und in den Lebensstand des Vanaprastha tritt, nimmt er schwere Entsagung auf sich, wie im Wald zu leben, sich mit Baumrinden zu kleiden, sich nicht zu rasieren und so weiter. Wer nach den Vorschriften des Brahmacharya, Grihastha, Vanaprastha und schließlich Sannyas lebt, wird auf die vollkommene Stufe des Lebens erhoben. Einige gelangen auf die himmlischen Königreiche und wenn sie dort weiteren Fortschritt machen, erreichen sie die Befreiung im spirituellen Himmel. Entweder im unpersönlichen Brahmajyoti oder auf dem Vaikuntha-Planeten oder auf Krishna-Loka. Das ist der Pfad, der von den vedischen Schriften beschrieben wird. Das Wunderbare am Krishna-Bewusstsein ist jedoch, dass er mit einem Mal, indem man sich im himmelsvollen Dienst beschäftigt, alle Rituale der verschiedenen Lebensstände hinter sich lassen kann. Die Worte Idam Viditva weisen darauf hin, dass man sich darum bemühen soll, die Unterweisungen, die Sri Krishna hier in diesem Kapitel und im 7. Kapitel der Bhagavad Gita zu verstehen. Man sollte nicht versuchen, diese Kapitel durch akademische Gelehrsamkeit oder gedankliche Spekulation zu verstehen, sondern durch Hören in der Gemeinschaft von Gott geweiht. Die Kapitel 6 bis 12 sind die Essenz der Bhagavad Gita. Die ersten 6 und die letzten 6 Kapitel sind wie eine Fassung, in die die mittleren 6 Kapitel, die vom Herrn besonders beschützt werden, eingebettet sind. Wenn jemand das Glück hat, die Bhagavad Gita und besonders diese mittleren 6 Kapitel in der Gemeinschaft von Gottgeweihten verstehen zu lernen, wird sein Leben sogleich ruhmreich und erhaben über alle Bußen, Opfer, Spenden und Spekulationen. Denn alle Ergebnisse, die man durch diese Tätigkeiten erreicht, erreicht man direkt durch Krishna-Bewusstsein. Jeder, der ein wenig Glauben in die Bhagavad Gita besitzt, sollte die Bhagavad Gita von einem Gottgeweihten lernen. Denn wie zu Beginn des 4. Kapitels klar gesagt wurde, kann die Bhagavad Gita nur von Gottgeweihten verstanden werden. Niemand sonst ist in der Lage, den Sinn der Bhagavad Gita vollkommen zu verstehen. Man sollte sich deshalb an einen Geweihten Krishnas und nicht an mentale Spekulanten wenden, wenn man die Bhagavad Gita verstehen will. Dies ist ein Zeichen von Glauben. Eigentlich beginnt das echte Studium der Bhagavad Gita erst dann, wenn man einen Gottgeweihten sucht und schließlich die Gemeinschaft eines solchen Gottgeweihten bekommt. Erst dann gelangt man zum richtigen Verständnis der Bhagavad Gita. Indem man in der Gemeinschaft dieses Gottgeweihten Fortschritt macht, erreicht man die Stufe des hingebungsvollen Dienstes. Und dieser Dienst beseitigt alle Zweifel über Krishna, Gott, und seine Taten, seine Spiele, seine Gestalt, seine Spiele, seinen Namen und all seine anderen Aspekte. Wenn all diese Zweifel und falschen Vorstellungen vollkommen berichtigt sind, wird man in seinem Studium nicht mehr abgelenkt. Dann erfährt man im Studium der Bhagavad Gita große Freude und erreicht die Stufe, wo man sich immer Krishna bewusst fühlt. Auf der fortgeschrittenen Stufe verliebt man sich völlig in Krishna. Und diese höchst vollkommene Stufe des Lebens öffnet dem Gottgeweihten das Tor zu Krishnas Reich im spirituellen Himmel, Goloka Vrindavan, wo der Gottgeweihte ewiges Glück erlangt. Die Eminenten, die Bhaktivedanta Erläuterung zum 8. Kapitel der Srimad Bhagavad Gita mit dem Titel Wie man den Höchsten erreicht. Vedeshu yagyesu tapasu chaiva adameshu yat punna palam patishtam padyeti tat sarvam tam vetva yogi param stanam kaiti chayam. Jemand, der sich dem Pfad des hingebungsvollen Dienstes zuwendet, ist nicht der Ergebnisse beraubt, die man erhält, wenn man die Veden studiert, Opfer darbringt, sich strengen Sagungen auferlegt, Spenden gibt oder philosophischen und fruchtbringenden Tätigkeiten nachgeht. Einfach dadurch, dass er hingebungsvollen Dienst ausführt, erreicht er dies alles und am Ende gelangt er in das höchste ewige Reich. So, die Schlussfolgerung Krishnas. Zu wie man den Höchsten erreicht. Wie man den Höchsten erreicht. Der Titel dieses Kapitels. In anderen Worten, Krishna erklärt uns hier, wie wir zurückkehren können zu Krishna, die spirituelle Welt. Und das, was Krishna hier schlussfolgert, ist, dass wir den Höchsten, oder beziehungsweise das höchste Reich, die höchste Vollkommenheit, nur dadurch erlangen oder erreichen können, indem wir unseren hingebungsvollen Dienst beschäftigen. Der reine hingebungsvolle Dienst ist sozusagen das Mittel oder ist die Qualifikation, dass es uns erlaubt ist, wieder in das spirituelle Bereich eingelassen zu werden. Ich habe aber davon gesprochen, dass genauso wenn man reist, die verschiedenen Länder, in denen man Visas braucht, kann man nicht einfach so einreisen. Da braucht man so viele Qualifikationen. Wir fragen auch oft danach, ob man genug Geld hat, eine Scheckkarte hat. Nur ob man eine Rückpassage hat. Ob man einen gültigen Pass hat, der zumindest so lange gültig ist, wie das Visum gültig ist und so weiter. Und dann oftmals durchsuchen sie auch das Gepäck, weil irgendwelche verbotenen Gegenstände, die man nicht einführen darf. So in dieser Weise erklärt sich der Paragot genauso, wenn wir in die spirituelle Welt eingelassen werden wollen. Dann müssen wir auch mit bestimmten, wie sagt man, müssen wir auch bestimmte Qualifikationen und die Qualifikationen, die wir erfüllen müssen, wenn wir in die spirituelle Welt gehen wollen, ist, dass wir völlig rein sind. Und das bedeutet, dass unsere Wünsche völlig rein sind. Das heißt, dass wir frei sind von selbstischen Wünschen. Krishna Bhakta Nishkamata Vashanta Mukti Mukti Sikam Mukti Mukti Siddhikami Sakali Vashanta. Das ist ein sehr schöner Vers von Srila Rupa Goswami, wo er uns beschreibt oder wo er uns erklärt, was es bedeutet, was reiner hingungsvoller Dienst bedeutet, oder was das Wesen, das wichtigste oder die wichtigste Qualifikation eines reinen Gottgeweihten ist. Er erklärt das. Krishna Bhakta Nishkamata Evashant, ein Gottgeweihter, ein Gottgeweihter, der Frieden erlangt hat. Der, im Grunde ist der Vers genauer gesagt, dass er nur ein Gottgeweihter wirklichen Frieden erlangen kann. Deshalb kann ein Gottgeweihter nur wirklichen Frieden erlangen. Weil er nicht kam, weil er frei ist von Wünschen, von selbstlosen Wünschen. Und dann erklärt Srila Rupa Goswami drei Klassen von Menschen, die Ashram, die nicht friedlich sind, nicht keinen Frieden erlangt haben. Und man sieht sich auf drei Kategorien. Bhuktikami bedeutet jemand, der nach fruchtbringenden Ergebnissen strebt auf der materiellen Ebene. Nach Geld oder nach Prestige, nach Reichtum, beziehungsweise Sinnbefriedigung. Dann Muktikami bezieht sich auf jemanden, der nach Befreiung strebt. Das ist aber nur die andere Seite der, wie sagt man, der Medaille, der Münze. Wie Prabhupada erklärt hat, das Anziehen und Ablehnung. Hier sind wir angezogen, sind sehr bemüht zu genießen. Und nach einiger Zeit ist es ganz natürlich, dass wir frustriert sind. Und dass wir dann alles zurückweisen, nach Befreiung suchen von unserem Leid. Und nach einiger Zeit, wenn diese Phase vorbei ist, wenn dieser gemischte Zustand beendet ist, dann sind wir wieder angezogen zur materiellen Energie oder zu den Sinnenobjekten. So, Muktikamis, die gehen nach Befreiung suchen, und Siddhikamis, die nach materiellen Vollkommenheiten suchen, Siddhis, wie die Yogis zum Beispiel, sind alle Arshan. Und weshalb sind sie Arshan? Weshalb sind sie nicht friedlich? Weil sie alle Wünsche haben, persönliche Wünsche haben. Und diese persönlichen Wünsche sind normalerweise niemals zufriedengestellt. Man strebt immer nach mehr, man will immer mehr, mehr, mehr. Aber dann erklärt uns Srila Rupa Goswami, dass die Gottgeweihten, weil sie nur den Wunsch haben, Krishna zu dienen, werden wir frei werden von selbstlichen Wünschen. Es geht praktisch nur noch darum, am Ende Krishna Freude zu geben. Srila Prabhupada erklärt das sehr schön in der Bhagavad Gita in einer Erläuterung. Er sagt, das Erste, was der Gottgeweihte erfährt, wenn er sich mit hingungsvollen Dienst beschäftigt, ist, dass er langsam Anhaftung entwickelt an den hingungsvollen Dienst. Oder an all das, was mit dem hingungsvollen Dienst in Beziehung steht. Und wenn er weiteren Fortschritt macht, erklärt sich der Paragot, geht es ihm nur noch darum, Krishna zu finden. Selbst auf Kosten des eigenen Wohls, geht es ihm praktisch nur noch darum, Krishna zu finden. Und das ist, was der Paragot, oder was der Vers hier erwähnt. Wenn wir vom hingungsvollen Dienst sprechen, das ist nicht eine sentimentale Vorstellung. Sondern das ist eine, wie schon Pavel oft erklärt hat, hingungsvoller Dienst ist im Grunde eine große Wissenschaft. Srila Goswami erklärt auch in seinem bekannten Vers, Chutti Shmikti Puranadi Pancharata Vinaya Akantiki Hare Bhakti Parayayam Kalpate erklärt, wenn der Hingebungsfreunde dienen, nicht ausgeführt auf der Grundlage der autorisierten Schriften, schafft er lediglich eine Störung in den Geist. Das haben wir schon ein paar Mal davon gesprochen, dass der Himmel von der Lebens eine große Wissenschaft ist. Und woran besteht? Erst einmal daran, dass wir die Shastras studieren, dass wir die Shastras kennenlernen. Und Chidupa Goswami bezieht sich auf Shuti. Shuti bezieht sich auf die Veden. Das heißt, ursprünglich wurde das vedische Wissen durch Hören übermittelt. Das heißt Shuti, das, was gehört wurde. Shvitti sind so wie die ergänzenden Schriften zu den Veden. Dann Purana. Purana bezieht sich auf die Geschichtsschreibung, auf die vedische Geschichte. So viele verschiedene Geschichten, von denen es berichtet wird, in Puranas. Und die Puranas sind so, wie sagt man so, verfasst. Das sind 18 Puranas, die sind unterteilt in drei Kategorien. Sechs für die Menschen der Erscheinungsweise der Unwissenheit, sechs für die Menschen der Erscheinungsweise der Leidenschaft und sechs für die Menschen der Erscheinungsweise der Reinheit. Wir verstehen das auch Srimad Bhagavatam. Nur auch ein, sozusagen, akzeptiert wird als ein Puran, nur als das fleckenlose Puran, Mahapuran. So, und dann die Puranas, dann das Narada Pancharatra. Das ist sicher eine sehr wichtige Schrift, die ursprünglich von Narada Muni verfasst wurde, in denen uns die ganzen Details beschrieben werden, speziell in der Verehrung der Bildgestalt. Die ganzen Regeln und Regulierungen für das Leben, ganz Wort gesagt. Ich habe dazu erklärt, dass das Narada Pancharatra die Guideline, wie sagt man die? Die Richtlinie. Die Richtlinie enthielt für das Yuga Dharma in der vorhergangenen Zeit, in Dwapara Yuga. Wir wissen, dass in verschiedenen Yugas verschiedene Yuga Dharmas gibt. Nur religiöse Vorgänge, die ganz speziell empfohlen werden und effektiv sind im jeweiligen Zeitalter. In der gleichen Weise, wie heute das Chanten der heiligen Namen der Vorgang ist, war im vorherigen Zeitalter im Dwapara Yuga die Verehrung des Bildgestaltens. Bhagavatam heißt es, Krite Jayato Vishnu Tedayam Yajato Makai Dwapare Parichayayam Kalau Tattari Kirtana. Nur das Bhagavatam sagt, das Ergebnis, was man erhielt im ersten Zeitalter, durch Jayate Vishnu, das heißt durch die Meditation über Vishnu im Herzen. Was man erreichte durch Makai, durch große Opferungen, die ausgeführt wurden, kostspielige Opferungen im Treta Yuga. Und was man erreichte über Parichaya Yom, über die Meditation, über die Füße des Herrn, Lotusfüße des Herrn, was sich auf die Verehrung der Bildgestalt ist, erreicht man im gegenwärtigen Zeitalter durch das Chanten der Heiligen. Kalau Tattali Kirtana. Kalau, das heißt das Kali Yuga, und Hari Kirtan, das ist das Chanten der Heiligen. So, das ist, mit dazu zu kommen zum Punkt. Chidupa Goswami erklärt uns, dass der hingebungsvollen Dienst ausführen soll nach der Grundlage des Schatzes. Und dann erklärt er uns im Nektar der Hingabe, gibt uns eine sehr detaillierte Beschreibung des hingebungsvollen Dienstes. Und erklärt uns, dass von den vielen Prinzipien, genauer gesagt 64 Prinzipien des hingebungsvollen Dienstes, 5 am wichtigsten sind. Und er beginnt mit, erklärt uns, dass diese 5 Prinzipien so mächtig sind, dass sie ganz natürlich unsere schlummernde Liebe zu Krishna, also unsere Hingabe zu Krishna im Herzen, erwecken. Und das erste Prinzip, was erwähnt ist, Sadhu Song, die Gemeinschaft, die Gemeinschaft. Nur das erwähnt er auch im Upadeshamita, im Nektar der Unterweisung, wo er die positiven Eigenschaften oder Prinzipien erwähnt und die negativen Eigenschaften, beziehungsweise die Dinge, nur die Aktivitäten, die wir vermeiden sollten, um Fortschritte zu machen, die uns vorliegen. Und die Prinzipien, die sechs Prinzipien, die wir akzeptieren sollten, wenn wir Fortschritte machen wollen, die uns vorliegen. Und in beiden Versen erwähnt er die Wichtigkeit der Gemeinschaft oder des Vermeidens der Gemeinschaft mit Nicht-Gottgeweihten. Was bedeutet das? Wir sind gezwungen, besonders all diejenigen, die nicht im Tempel leben, haben täglich Umgang mit so vielen Leuten, sprechen mit so vielen Leuten und haben Gemeinschaft mit so vielen Leuten. Also was bedeutet das, dass wir keine intime Gemeinschaft haben? In dem Sinne, dass wir uns von diesen nicht Gottgeweihten beraten lassen, zum Beispiel hin uns von denen. Ein sehr wichtiger Punkt. Oder dass wir unseren Geist, oder unser, wie sagt man, unsere inneren Gefühle, unsere spirituellen Erfahrungen der Gefühle, den Menschen offenbaren, die keine Gottgewalt sind. Und das erklärt sich der Rupa Goswami als sehr hinderlich. So die Sangha, die Gemeinschaft mit den Vaishnavas, also in den Devotees, das ist das wichtigste Prinzip. Besonders das Erste, was er erwähnt. Wenn wir Gemeinschaft haben mit Vaishnavas, Shri Prabhupada erklärt das sehr schön in diesem Vers, in dieser Erläuterung. Er erklärt, dass das Erste, was wir machen müssen, wenn wir uns mit Krishna-Bewusstsein beschäftigen und Fortschritt machen wollen im Krishna-Bewusstsein, dass wir Gemeinschaft suchen. Besonders, wenn wir die Möglichkeit haben, mit fortgeschrittenen Gottgeweihten zu sein. Oder mit einer spirituellen Meistergemeinschaft zu sein. Dass wir unter der Führung eines solchen spirituellen Meisters in der Gemeinschaft der Vaishnava nur die Shastras, zum Beispiel die Bhagavad Gita studieren. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Weil in der Gemeinschaft der Vaishnavas, weil normalerweise Vaishnavas frei sind von Neid, frei von falschem Stolz, begierig sind, Krishna zu bestellen, Krishna Lob zu preisen. Wenn diese Lobpreisung stattfindet zwischen den Vaishnavas, das ist sehr mächtig, diese Gemeinschaft sehr, sehr mächtig. Oder ganz natürlich geläutert werden, gereinigt werden, wenn uns der Wunsch wach wird, stark wird, Krishna mehr und mehr zu verstehen. Krishna, nur das Wort Krishna selbst, wie wir alle wissen, bedeutet ja alles anziehen. So wenn die Gottgeweihten Krishna präsentieren, wird Krishna sehr anziehen. Also wie so präsentieren wir es, zum Beispiel hat Prabhupada dieser Bhagavad Gita den Titel gegeben. Bhagavad Gita, wie sie ist. Sehr wichtiger Punkt. Wir können Krishna nur verstehen durch die Kommentare der Acharyas, die uns Krishna beschreiben, so wie er ist. Und dann noch ein anderes Beispiel, was Shri Prabhupada gibt in Bezug auf die Gemeinschaft. Das habe ich schon oft erwähnt, dieses Beispiel. Das ist mir sehr, finde ich sehr gut. Shri Prabhupada erklärt genauso, wenn man einen Edelstein hat. Und der ist sehr gut geschliffen, sehr, sehr poliert. Der Edelstein ganz automatisch alles reflektiert, was sich in seiner Umgebung befindet. In der gleichen Weise, erklärt Shri Prabhupada, reflektieren wir auch unsere Gemeinschaft. Wenn wir Gemeinschaft haben mit einer speziellen Art oder Gruppe von Menschen, mit bestimmten Eigenschaften oder Wünschen, dann beginnen wir nach einiger Zeit auch diese gleichen Qualitäten zu reflektieren, zu zeigen. Und wir sehen das ganz praktisch, zum Beispiel, wenn wir Gemeinschaft haben mit Menschen, die in einer bestimmten Weise sprechen oder gestikulieren oder im Unterbewusstsein, ganz unbewusst, nehmen wir diese Qualitäten an. Wir fangen an, auf die gleichen Redewendungen zu benutzen, die gleichen, sagt man, Ausdrücke zu benutzen. Das gleiche Dialekt. Wir beginnen auch unseren Kopf zu. Zum Beispiel, wenn man nach Indien führt. Und einige Zeit in Indien oder mit Indien viel zu tun hat. Da fängt man an, den Kopf so zu benutzen. Weil die bis ich ein bisschen auskommen mit der Kultur, die wissen, dass in Indien die Leute nicht ja sagen so, wie hier. Und die sagen so. Bisschen verwirrend, ne? Wenn man irgendwas fragt und die sagen, nee, ich weiß nicht genau, was sie meinen, ob die ja sagen oder nein sagen. Ich kann mich ganz besonders daran erinnern, als ich zu der Papa zum ersten Mal traf, persönlich mit ihm gesprochen habe. Da hatte ich ihn gefragt, Pavel, kann ich dein Schüler sein? Und Pavel hat seinen Kopf so bewegt. So, zum nächsten Punkt. Ne? Erst ist die Gemeinschaft mit den Weißen. Dann das nächste ist Nama Kirtana. Das Chanten der Heiligen Namen. Da heißt es das. Und allen Anweisungen, die man bekommt vom spirituellen Meister, heißt die Anweisung, die heiligen Namen zu chanten, der wichtigste. Das heißt sogar, dass dieses Chanten der heiligen Namen so mächtig ist, so bedeutungsvoll ist in dieser Zeit des Kali Yuga, dass alle religiösen Prinzipien, alle religiöse Praxis nur dann erfolgreich wird in der Zeit des Kali Yuga, wenn sie mit dem Chanten der heiligen Namen verbunden wird. Zum Beispiel unsere Verehrung der Bildgestalt. Da gibt es so viele Prinzipien, so viel Regulierung und so viele Details, die man lernen kann oder die man ausführen kann. Nur so viele Yagyas machen und so viel drumherum. Aber das wichtigste Prinzip in der Verehrung der Bildgestalt in der heutigen Zeit ist auch wieder das Chanten der heiligen Namen. Hare Krishna.
Hare Krishna.
Hare Krishna.
Krishna Krishna.
Hare
Hare.
Hare Rama.
Hare Rama.
Nama Chintamani Krishna Chaitanya Dasarika Purna Shuddha Nitya Mukto Abhinna Tvam Nama. Vor einigen Tagen hat mir jemand, war das auf der Farm, hat mir jemand erzählt, dass irgendjemand gesagt haben soll, dass das Chanten der heiligen Namen nicht ausreicht. Dass das Chanten, dass es so viele Dinge, dass wir so viele Dinge benötigen. Wie sagt man, ne? Um erfolgreich oder um das Chanten erfolgreich zu machen. Aber dieser Vers, den ich hier zitiert habe, der erklärt ganz deutlich, dass das Chanten der heiligen Namen völlig unabhängig ist. Nama Chintamani Krishna. Das heißt, Krishna oder beziehungsweise no, oder Nama Chintamani Krishna Chaitanya Rasa Fikra. Chaitanya Rasa Fikra bedeutet, dass der heilige Name erst einmal nicht verschieden ist von Krishna, sondern dass er auch alle Rasas in sich birgt. Wie sagt man das? Alle Rasas in sich birgt. Purna. Dass er vollkommen, nicht vollkommen, völlig unabhängig ist. Völlig in sich selbst vollkommen. Und nichts anderes, keine anderen Dinge bedarf. Purna. Shuddha. Dass er völlig rein ist. Purna Shuddha. Nitya. Dass er ewig ist. Purna Shuddha. Nitya. Mukto. Und dass der heilige Name immer befreit ist. Dass er niemals verunreinigt werden kann. Und dann heißt es, Abhinatvam Namanamino. Und weshalb ist das alles? Weil Krishna nicht verschieden ist von seinem heiligen Namen. So, das ist im Grunde, was wir, da haben wir gestern nach gestern Abend drüber gesprochen. Das Chaitanya Mahaprabhu uns drei wichtige Prinzipien genannt, beziehungsweise erklärt er, dass bei uns in Sankirtan Yagya drei Prinzipien die wichtigsten sind. Das Chant der heiligen Namen. Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare.
Das Tanzen. Im Swami Step, wo das früher hieß, ich weiß nicht, wie das heißt. Und das Essen von Prasad. Dann heißt es, ne, man sollte die heiligen Namen chanten, man sollte tanzen, Prasad nehmen. Aber wenn man ein bisschen erschöpft ist, sollte man keine Rast nehmen. Und dann sollte man wieder beginnen mit dem Chanten, Prasad nehmen und wieder keine Rast nehmen. Das ist die Perfektion des Lebens. Das ist die Perfektion des Lebens. So, das Chanten der heiligen Namen, wir wissen, das ist das effektivste, der effektivste Vorgang in der heutigen Zeit. Wir haben uns auch hier in die Vollkommenheit zu reichen, um Liebe zu reine Liebe zu Krishna zu schützen. Und deshalb hören wir jeden Morgen in unseren Tempeln, zumindest in den meisten Tempeln, hören wir, bevor wir chanten, nachdem wir Tulsi Puja, nachdem wir der Hingabe Tulsi, ne, verschiedene Artikel geopfert haben. Wie sagt man, inspiriert, ne, Tulsi umkreist haben. Wenn man immer von den 10 Vergehen, die man vermeiden sollte, beim Chanten der Heiligen Namen. Und dann zum Schluss heißt es, nur derjenige, der ein Vaishnava ist, sollte diese 10 Vergehen vermeiden, um rasch, wie sagt man, das erwünschte Resultat zu erreichen. Reine Liebe zu Krishna. Und das dritte Prinzip, was Sri Rupa Goswami uns erklärt, des hingebungsvollen Dienstes, ist Bhagavata Shvava. Bhagavatam selbst heißt es Nitya Bhagavata. Dass man regelmäßig das Srimad Bhagavatam nennt. Das Bhagavatam wird auch beschrieben als die reifste Frucht am Baume vedischer Weisheit. Wenn wir die Geschichte Shri Prabhupadas genau studieren, das Leben Shri Prabhupadas genau studieren, zumindest seit dem Zeitpunkt, als er in die westliche Welt gekommen war, können wir sehen, wie viel Zeit und wie viel Energie, wie viel Aufopferung Prabhupada sich aufgeopfert hat, um uns das Srimad Bhagavatam zu geben. Und Shri Prabhupada ist kurz nach Mitternacht aufgestanden und hat seine einzigartigen Bhakti-Vedanta Purpose verfasst. Für uns. Unser Srimad Bhagavatam ist bekannt als das fleckenlose Puran. In dem Ausschluss der hingebungsvolle Dienst glorifiziert, wie sagt man? Glorifiziert. Wir sehen selbst zu Beginn des Bhagavatam. Das Bhagavatam beginnt in einer ganz besonderen Weise, in der nämlich Parikshit Maharaj verflucht wird. Und wir sehen, dass Parikshit Maharaj nicht reagiert, wie normalerweise Menschen reagieren. Also man hört, dass man verflucht worden ist, in 7 Tagen den Körper aufzugeben, zu sterben. Dann macht man alle möglichen Bemühungen, um länger zu leben, um nicht zu sterben. Und Shri Prabhupada erklärt dazu sogar, dass Parikshit Maharaj mächtig war, sehr, sehr mächtig war, und dass er mit Leichtigkeit diesen Fluch hätte, wie sagt man, annullieren können. Aber dass er den Fluch, sofort akzeptiert, demütig akzeptiert. Und das nicht als ein Fluch sah, sondern als eine große Segnung. Das ist die ganze Haltung, die uns, ne, das ist die Haltung, mit der, oder die wie sagt man, die Gemütsstimmung, mit der Srimad Bhagavatam beginnt. Was im krassen Gegensatz steht, zum Beispiel zum Mahabharata. Die Kshatriyas, wenn die Kshatriyas im Mahabharata beleidigt wurden, pah, da gab es nur gleich große Kämpfe. Morden, Totschlag, und mit allen Mitteln und so viele Intrigen und Politiken und so viele so viele Geschehnisse, wie sagt man, Happenings, so viele Geschehnisse. Aber das Bhagavatam beginnt in einer anderen Erstaunungsweise. Parikshit Maharaj akzeptiert es als seine Segnung und vor ihm erscheint Shukadeva Goswami, bereit ihm das nötige Wissen zu geben und zurückzukehren in die spirituelle Welt. Wie Prabhupada erklärt, dass das Srimad Bhagavatam so strukturiert, wie sagt man? So aufgebaut. Dass man ganz allmählich, von der Ebene, auf der man sich befindet, ganz allmählich erhoben wird. Durch die verschiedenen Kantos hindurch, bis zum 10. Kanto. Und wenn man, wie Prabhupada erklärt, wenn man das Bhagavatam in dieser Weise liest und gleichzeitig das Bhagavatam anwendet, sozusagen praktiziert, ein Gottgeweihtes, dann wird man ganz natürlich, wenn man zum vertraulicheren Teil des Bhagavatam kommt, wird man ganz natürlich seine lautere Liebe zu Krishna im Herzen erweckt haben. Und Chaitanya Mahaprabhu sogar erklärt, dass es nicht notwendig ist, irgendwelche anderen Bücher zu lesen. Außerdem Srimad Bhagavatam. Da gibt es so viele vedische Schriften. So viele Texte. Das sehen wir auch in unserer nächsten Umgebung sehen. So viele Bücher kommen. Heraus, so viele Bücher kommen, sagen wir, von außen. Und im Grunde hat uns schon der Papa während seiner Zeit hat er sehr gewacht darüber, welche Bücher wir lesen und welche Bücher wir nicht lesen sollen. Das ist im Grunde eine der Verantwortung des spirituellen Meisters. Dass er uns, wie sagt man, guided, führt. In unserer Ausbildung, in unserem Training, in unserem Trainieren. Ich habe gerade vor einiger Zeit einen Brief gelesen von Shri Prabhupada, wo die Bodhis Prabhupada fragen, was ist das für ein Buch, soll man das Buch lesen und so weiter. Und es ist interessant, wie Shri Prabhupada die Kommentare, wie Shri Prabhupada in verschiedenen Texten gibt. Es ist auch notwendig, dass man jemanden hat, der sozusagen, wie man in Deutschland sagt, den Durchblick hat, der die Essenz versteht. So, das Srimad Bhagavatam ist für uns im Grunde das wichtigste Buch beim Prabhupada. Sie ist so bemüht, um diese Schrift zu geben, diesen Text zu geben. Und klar, die Bhagavad gibt ja sozusagen Einführung. So, das Bhagavatam ist wichtig. Dann das nächste Prinzip, was uns wieder Rupa Goswami gibt, ist Mathura Vasa. Mathura Vasa bedeutet, dass man im heiligen Ort, in Mathura oder Vrindavan, leben sollte. Und wenn man in diesem Ort nicht leben kann, dann sollte man zumindest ab und zu mal diese heiligen Orte besuchen. Und wenn man das nicht kann, sollte man zumindest einmal im Leben Vrindavan. Ich kann mich erinnern, nur die Moslems haben auch so eine Regel. Also sie müssen einmal mehr leben, müssen die nach Mekka bringen. Ich habe das mal gesehen, ich war mal in Dubai, am Flugplatz, viele Stunden muss ich, wie sagt man, den Verbindungsflug nehmen. Und da ging direkt der Flug nach Mekka, oder in die Stadt, die da in der Nähe von Mekka ist, wo die ganzen Pilger alle hinfliegen. Und es ist interessant zu sehen, wenn die frommen Moslems das Flugzeug besteigen, dann kleiden sie sich nur mit einem Handtuch. Mit einem Gamsche. Und wenn sie da ankommen, schämen sie sich den Kopf. Schämen sie den Kopf. Normalerweise haben sie diese Regel, dass sie niemals die Haare schneiden, zumindest die Männer nicht die Haare schneiden oder den Bart schneiden dürfen. Wenn man ganz strikt den Moslem in den Regeln ist. Das Islam fordert. Aber wenn sie Mekka besuchen, den heiligen Ort besuchen, den heiligsten Ort, den sie haben, besuchen, dann schämen sie sich den Kopf. Als Zeichen der Sauberkeit, der Reinheit. So, wir haben diese heiligen Orte auch durch die. Uns sind diese heiligen Orte, die Vrindavan, Mayapur und so weiter, offenbart worden durch die Acharya, wie zum Beispiel Srila Prabhupada. Bevor Srila Prabhupada in die westliche Welt kam, war Vrindavan oder Mayapur so gut wie völlig unbekannt. Oder hast du mal vorher was von Vrindavan und Mayapur? Du? Hast du noch? Aber heute ist Vrindavan überall. Wenn man heute nach Vrindavan fährt, gibt es so viele Hotels, so viele Möglichkeiten, diese heiligen Orte zu besuchen, obgleich man vielleicht nicht sehr entsagt ist. Ich kann mich erinnern, die ersten Male, wie wir nach Vrindavan fuhren, da gab es so viele, da gab es keine Hotels. Da gab es nur Darmstadt. Und Darmstadt, das sind einfach nur sehr ganz simple Pilger, wie sagt man, Herberge, sagt man. Darmstadt. Und die Menschen kamen dahin und da gibt es auch Plätze, wo die Pilger frei Prasadam bekommen. Das ist eine der frommen Handlungen. Für viele Leute in Indien, die noch sehr fromm sind, auch reiche Menschen, die geben Spenden oder die bauen, wie sagt man, errichten Plätze, wo sie die Pilger verköstigen, wo sie ihnen Khichdi geben. Da gibt es auch viele Leute, wenn man nach Vrindavan kommt, sieht man verschiedenen Plätzen nur jemand sitzen, der Wasser austeilt an die Pilger, die da vorbeikommen. Sehr schöne Atmosphäre. Prabhupada im Westen kam und hat der Shri Prabhupada, dass Vrindavan praktisch nur als Tempel besteht. Es gibt über 5000 Tempel. Und was bedeutet das? Praktisch fast jedes Haus ein Tempel, in dem es Bildgestalten gibt, in dem nur ein Altar errichtet ist. Das ist ganz wunderbar, wenn man Vrindavan besucht. Man geht abends, ne, zur Zeit Sundiaki, geht man durch die Stadt oder die Ortschaft. Und überall hört man die Glocken läuten. Ne. Die haben die Angewohnheit in Indien, wenn sie ihren artige Puja machen, dass sie die Glocke läuten. Ne. So hört man viele Glocken. Ne. Und dann sieht man, ne, wie überall die Pilger, ne, besonders die alten Pilger, die in Vrindavan Zuflucht genommen haben. Nur wie die aus ihren Häusern, aus ihren Dharmshalas, aus ihren, ich will nicht sagen Löchern, aber überall kommen sie raus. Ne? Und was machen die? Die gehen von einem Tempel zum anderen, ne? Um Darshan zu nehmen von den Bildgestalten. Um ein kleines Tröpfchen Charanamrita zu bekommen. Und ein Tulsi-Blättchen. Und ein paar Krümel Mahaprasad. So, in Indien sind die Leute es gewohnt, wenn man zum Tempel geht, dass man nur ein paar Krümel bekommt. Ja, nicht wie in Iskon, da kriegt man so einen Teller mit Gulab Jamuns und Sweet Chais und Halava und Sabji und Lassi und dies und noch einen Kuchen und eine Pizza dazu und sowas. Das ist Pauba, ist ein spezieller Beitrag. Ne? Da gibt es so viele Pilger. Und wir haben gehört, das habe ich noch nie selber gesehen, aber haben wir gehört. Erstmal verstehen wir aus den Shastras, dass wenn man den Körper aufgibt und Vrindavan, dass man zurückgeht in die spirituelle Welt. So ein spiritueller, so mächtiger spiritueller Ort. Und deshalb ist es zur gleichen Zeit auch nicht leicht, den Körper aufzugeben in Vrindavan. Wir haben davon gehört, dass manchmal, wenn die Greise oder die alten Witwen oder so, wenn die in Vrindavan plötzlich nur zu dem Punkt kommen, dass sie den Körper aufgeben müssen, nur dass sie sich plötzlich festhalten. Und dass sie keine lösen können von diesen Objekten, wenn sie sich festhalten. Und weshalb machen sie das? Das sieht ziemlich verrückt aus. Das klingt ziemlich verrückt. Aber das machen sie deshalb, damit sie keiner aus Vrindavan raus und ins Krankenhaus gehen. Quasi den Körper in Vrindavan aufgeben. Und Srila Prabhupada hat auch gewollt, dass wir in unserem Projekt, besonders in Vrindavan, dass wir auch Einrichtungen haben, wo man den Körper aufgeben kann. Beziehungsweise, wo man in Krishna, wo es dann sterben kann. Ein sehr wichtiges Moment im Leben. Sozusagen die letzte Prüfung. Und diese Prüfung sollten wir alle bestehen, indem wir uns nämlich an Krishna erinnern, an Krishna bewusste Atmosphäre in den Körper aufbauen. Die beste Atmosphäre, wie Prabhupada uns praktisch gezeigt hat, in seinem eigenen Beispiel, in seinem eigenen Leben, ist es im Körper und Vrindavan. Srila Prabhupada hat uns nicht nur gezeigt, wie man predigt, wie man kocht, wie man singt, wie man mit anderen spielt und so weiter. Srila Prabhupada hat uns der vollkommene Acharya auch gezeigt, wie man den Körper aufbaut. Dabei hat es gezeigt, wie man stirbt, in dem Sinne, dass man in Vrindavan möglichst den Körper aufgeben kann. Oder zumindest eine Atmosphäre, in einer Krishna-Muslim-Atmosphäre, eine Gemeinschaft mit Vaishnava. Und weshalb all das? Weil es heißt, dass Vrindavan nicht verschieden ist von Vrindavan in der spirituellen Welt. Es ist praktisch eine Replika. Wie sagt man Replika in Deutsch? Ein Ebenbild der spirituellen Welt. Aber um Vrindavan so zu sehen, wie es ist, ist es notwendig, dass man eine gereinigte Sicht hat, dass man völlig Krishna ist. Und in dieser Weise können uns auch nur die Großen sehen, die diese Tapvadarshis, die die Wahrheit sehen, die völlig Krishna wussten. Die können uns auch diese heiligen Orte offenbaren. Ja, wenn wir zum Beispiel nach Vrindavan kommen, mit unserem, wie sagt man, unserem wenigen oder unbedeutenden, winzig kleinen Krishna, wie sagt man, kleinen Krishna-Wasser, dann haben wir manchmal das Gefühl, besonders wenn wir so ein bisschen beeinflusst werden von wenn wir krank werden, oder Durchfall haben, so alles, so Erscheinungen, die wir durchgehen, oder Erfahrungen, die wir durchgehen, wenn wir diese heiligen Orte normalerweise besuchen. Da können wir anfangen zu denken, ist alles so unordentlich, hier ist schmutzig, die Häuser sind halb verfallen, so viel Staub. Und überall die Kühe, und die Schweine, und die Hunde. Und alles. So, das ist unsere Sicht. Das ist unsere Sicht. Und wer die rein, die Bodhi ist, die Seele. Dass diese, dass der Ort von Darwin nicht verschieden ist. Von der spirituellen Seite. Ich glaube, haben wir das sehr schön erklärt. In einem Beispiel. Na, jetzt weiß ich nicht, kann es nicht ein paar Worte geben. Auf jeden Fall gibt es ein Beispiel, der heißt es, wenn wir zum Beispiel Geometrie studieren. Wie sagt man das? Geometrie? Ja, Mathematik? Da gibt es einen Ausdruck von der Tangente. Wie sagt man Tangente? Ja. Wenn wir zum Beispiel einen Kreis schlagen, wie sagt man? Und er wird in einem Punkt von einer horizontalen berührt, dieser Berührungspunkt. Das nennt man Tangente, oder? Ja, Tangente. Und der gleichen Weise heißt es, dass diese heiligen Orte, wie man da in der Mayapur, dass es wie die wie Tangente und wie sagt man, Berührungspunkte sind zwischen der spirituellen Sicherheit zu nutzen wissen, dass uns die großen Acharyas uns diese heiligen Orte offenbart haben. Zum Beispiel hat uns auch Srila Bhaktivinoda Thakur Mayapur offenbart. Er hat praktisch den Ort des Erscheinens oder der Geburt sozusagen, Chaitanya Mahaprabhu, wieder offenbart. In der gleichen Weise hatte Chaitanya Mahaprabhu auch seine Schüler nach Vrindavan geschickt. Und er selbst auch, kam auch nach Vrindavan. Um die verloren gegangenen heiligen Orte wieder hier zu offenbaren, zu etablieren. Wir sollten diese Möglichkeit nutzen. Wir sollten zumindest einmal im Leben diese heiligen Orte besuchen. Und das letzte Prinzip. Shimotira, Shodaya Seyo. Die Verehrung der Bildgestalt. Und das bezieht sich nicht nur auf die Bildgestalt, das bezieht sich auf den Altar. Aber ich erinnere mich, der Prabhupada mal erklärt, dass Krishna nicht nur verschieden ist von seinem Bildgestalt, sondern auch nicht verschieden von seinem Altar. Durch den Altar akzeptiert Krishna unseren Dienst, unsere Opferung, unsere Puja und so weiter. Und das Wichtigste, die beiden wichtigsten Elemente in dieser Verehrung ist Shraddha, das heißt Glaube, Vertrauen, und Shraddha und Seva, das heißt Hingabe. Dass wir hingegeben sind, dass wir vertrauen, beziehungsweise wir vertrauen. Shraddha Seva, dass wir Vertrauen haben, dass wir die Bildgestalten verehren, mit Liebe und Hingabe und mit Vertrauen. Ohne dass diese Elemente da sind und diese Qualitäten da sind, wird die Verehrung der Bildgestalt bestenfalls zu einer großen Last. Oh, was ist schon wieder die Aufgabe? Ist da nicht jemand anders? Ja, das ist unsere Ebene. Wenn wir wirklich wollen, wirklich die Form Krishnas wertschätzen wollen, verstehen wollen, dann ist es notwendig, dass wir diese Qualitäten entwickeln. Dass wir mehr und mehr Vertrauen entwickeln. Und Hingabe. So, sind da welche Fragen zu diesen Punkten? Ja. Ist irgendwas, was Prabhupada uns auch erklärt in der Erläuterung? Nein, ich war einfach so still.
Vielleicht eine Frage zum Schenken?
Ja.
Woran merkt man, ob man gut oder eher schlecht schenkt? Bei mir immer das Gefühl, ich schenke nicht sonderlich gut.
Ein gutes Mittel, um das festzustellen, ist, wenn man jemanden, einen anderen Gott geweihten bittet, Papu. Rambuji, hör dir doch mal meinen Chanten. Ja. Setz dich mal hin und hör mal zu, wenn ich chante. Ja. Das ist ein gutes Mittel. Aber wir denken manchmal, dass wir das Mantra chanten. Aber es kommt nicht alles zusammen, alle Teile des Mantras. Oder wir essen. Wir schlucken verschiedene Teile des Mantras. Hase der Vogel. Ne? Also wer wirklich den, wie sagt man, den Benefit, wie sagt man, den Nutzen, Effekt. Ne? Den Effekt, ne? Was wir in Schatten ziehen wollen, dann müssen wir richtig sein.
Ja,
oder man nimmt das einfach auf, man nimmt einen Tape Recorder und stellt ihn dahin. Und chante, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, dann hört man sich das an. Und wenn man sich schämt, vor anderen, von anderen geprüft zu werden. Ja. Ein Gottbruder von mir, der auch sehr viel reist, der hat so ein ganzes Programm. Ja, wenn man sich hinsetzt mit den Devotees, man kennt sie, ne? Ja? Er setzt sich hin mit den Devotees und hört zu und lädt die ein. Chant doch mal in mein Ohr hier. Ja? Und da sind die Devotees sehr inspiriert. Ja? Denken am Anfang vielleicht nicht so, aber nachher, wenn er dann wieder wegzieht, ne, dann chanten sie alle besser. Das ist einfach ein nicer Test. Es ist nicht so schwierig zu sehen, ob jemand richtig chantet, nur zu hören. Wir sehen das oft schon, wenn wir zum Beispiel im Tempel chanten, alle zusammen. Das ist ein anderer Punkt. Es ist gut, wenn man alles, wenn man die Devotees alle zusammen chanten. Das erhöht, wie sagt man, die, wie sagt man, die Potenzen. Da hört man, man sieht das oft, ne, dass jemand. Und wenn man dann sagt, ich schlafe. Ganz offensichtlich. Willst du was sagen?
Ich wollte was fragen.
Dafür wollte ich was kommentieren dazu, zu dem Gottbruder von mir.
Nein, also ich habe auch gehört, dass das Chanten selber, wenn man nicht richtig chantet, das ist also die Anattas Bewässer bestimmt.
Das was?
Das ist die Anattas Bewässer. Das heißt, dass man eigentlich nur ja, Wünsche kultiviert, wenn man nicht richtig zuhört.
Ja, richtig. So? Chant nicely. Chant nicely.